Ich habe euch heute Morgen ein Thema mitgebracht, das sich herausentwickelt hat aus meinen Audios. Ich habe in der Corona-Zeit begonnen, tägliche kurze biblische Impulse anzubieten. Aktuell sind die entlang dem Johannesevangelium. Aus diesem Johannesevangelium heraus ist die heutige Predigt mir wichtig geworden, die allerdings mich ins Matthäusevangelium nimmt. Und ich lade euch ein, dass wir aus Matthäus 14 heute Morgen die Verse 22 bis 33 lesen und dann für uns hören. Deshalb bin ich bei Matthäus gelandet, weil Matthäus der Geschichte etwas zufügt. Es gibt sie auch in Johannes 6, aber dort fehlt etwas, was mir beim Matthäus so lieb geworden ist, und das ist mein Freund Petrus, den Johannes uns vorenthält. Deshalb Matthäus. Matthäus 14, 22. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache, da kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen auf dem See gehen, erschraken sie und riefen: Es ist ein Gespenst! Und sie schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, bist du es? So befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach: Komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie: Herr, hilf mir! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot, und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen: Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Und wenn wir diesen Text heute Morgen hören, dann möge unsere Begegnung heute mit diesem Jesus dieselbe sein wie damals für diese Jünger. Wir dürfen diesen Text heute für uns hören, weil der Jesus immer noch derselbe ist. Und das Spannende ist zunächst einmal, dass diese Geschichte damit beginnt, dass die Jünger gerade mit 5000 anderen erlebt haben, dass dieser Jesus satt macht, dass dieser Jesus der ist, den wir brauchen. Die Speisung der 5000 lag hinter ihnen, ein Tag voll mit der Erfahrung: Ja, dieser Jesus, der ist es. Das war klar, das war erfahren, das ist grundgelegt, und dann trieb Jesus seine Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk hatte gehen lassen. Er wird sich dann verziehen auf einen Berg. Und die erste Entdeckung, die wir machen in diesem Text heute Morgen, ist, dass Jesus sie miteinander ins selbe Boot setzt und sie von Ufer zu Ufer fahren lässt. In die Nacht, in den drohenden Sturm. Und da ist eine erste Botschaft für uns drin. Diese 12 Jünger im gleichen Boot. Wer waren diese 12 Jünger? Das waren 12 Männer, die nur aus einem Grund zusammengehörten und im selben Boot saßen. Weil sie alle zu Jesus gehörten. Jesus hatte jeden von ihnen individuell berufen und hatte sie jetzt in ein Boot hineingesetzt. Wisst ihr, was im Englischen das Wort für Gemeinschaft ist? Fellowship. Lauter Fellows, Kollegen sozusagen, in einem Schiff, in einem Boot. Das englische Wort für Gemeinschaft ist Bootsgemeinschaft, Kollegen in einem Boot. Ihr Lieben, es gibt ein altes Lied, das heißt, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Hier sind Menschen in einem Boot, ein Bild für die Kirche, ein Bild für die Gemeinde Jesu, die nur zusammengehören, weil sie alle zu Christus gehören. Kirche ist da, wo Menschen zueinander kommen, die zu Jesus gehören. Das macht Gemeinde aus. Und da sind meistens Menschen, die sich selbst nie gesucht hätten und nie gefunden hätten. Die sich teilweise gar nicht mögen. Die sind so unterschiedlich. So unterschiedlich, wie man nur sein kann. Aber Jesus ruft die unterschiedlichsten Kulturen und Farben und Persönlichkeiten zusammen in ein Boot. Und er treibt sie. Manchmal muss man uns auch treiben, weil wir das nicht immer ganz so gerne aushalten mit dieser Unterschiedlichkeit. Er treibt sie in dieses Boot und sagt, ich wünsche euch viel Freude miteinander. Ich bin dann mal weg. Ihr Lieben, das ist Gemeinde. Jesus hat seinen Spaß. Das ist ja nicht immer nur einfach. Manchen von uns ist ja diese Distanz, die wir gerade halten müssen, sehr sympathisch. Ja? Es gibt die Nähetypen unter uns Christen und die Distanztypen. Die Nähetypen, die leiden, die Distanztypen nicht unbedingt. Aber so ist das, dieses Boot wird ein Bild für die Gemeinde Jesu. Und Jesus treibt seine Jünger in diesem Boot nun von Ufer zu Ufer. Ihr Lieben, das ist ein Bild für die Gemeinde, die mit Pfingsten gestartet hat. Mit dem ersten Kommen Jesu ging es los. Und sie geht auf das zweite Kommen Jesu hin. Und wir sind unterwegs. Wir wissen nicht, ob wir in der ersten, zweiten, dritten oder vierten Nachtwache sind. Aber wir gehen auf das andere Ufer zu. Ist auch ein Bild für dein Leben. Von Ufer zu Ufer. Gut, und dann passiert etwas, das die Jünger eigentlich ahnen konnten, denn sie kannten den See und Jesus wusste es im Vorfeld auch, was passieren würde. Sie kommen in einen mächtigen Sturm, lesen wir hier. Das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch Wellen und Gegenwind. Wellen und Gegenwind. Ich habe mich jetzt gefragt, was war für diese Jünger wohl das Mühsamere? In dieser Bootsgemeinschaft an diesem Abend, in dieser Nacht, was war für sie jetzt das Schwierigere? Johannes 6 verrät uns, dass sie schwer zu rudern hatten. Es war Schwerstarbeit. Sie müssen erschöpft gewesen sein, sagt Johannes. Erst nachdem sie lange gerudert hatten, kam Jesus dann. War das vielleicht die größere Belastung? War es dann die Dunkelheit, die anbrach, dass man nicht mehr viel gesehen hat? Mit der Dunkelheit die Orientierungslosigkeit, die Unsicherheit, wo soll's hingehen, wo müssen wir noch hin, welches Licht war noch das Richtige? War es diese schwierige Orientierung? War es dann der zunehmende Wellengang, dass das Boot anfing zu schaukeln und dass dann auch noch der Sturm aufkam vom Ostufer des Sees, den kannte man? War es dann vielleicht auch im Gegenwind, in der Krise zusammengepfercht zu sein in diesem Boot, sich gegenseitig auch noch aushalten zu müssen? Mal wäre ich doch jetzt mit anderen Leuten im selben Boot, bei dem Sturm. Ist das vielleicht noch ein Problem gewesen für Sie? Oder war es vielleicht die Tatsache, dass Jesus nicht dabei war? Jesus, wo bist du? Und das ist ein Bild auf die Kirchengeschichte gesehen. Wann ist endlich diese vierte Nachtwache, dass Christus wiederkommt? Das ist so allgemein gesehen, aber ich höre diese Geschichte sehr existenziell für mich selber persönlich. Wisst ihr, wo diese Jünger hier unterwegs sind? In einem Gebiet, das sie sehr gut kennen. Vier von den Jüngern, mindestens vier von denen, waren Fischer. Zwei Brüderpaare. Ja, Petrus und Andreas und Jakobus und Johannes, das waren zwei Brüderpaare, die waren in ihrem Alltag jede Nacht auf diesem See unterwegs. Die kannten jede Welle, jeden Sturm, jedes Uferstück des Sees. Das war ihr Alltag. Und ich höre diese Geschichte, dass Jesus sagt, Daniel, das ist da, wo du im Alltag zu Hause bist, wo du dich eigentlich auskennst. Da kommst du in deine Stürme hinein. Da kommst du in deine Dunkelheiten hinein und sogar zu dem Maß, dass es dir Angst macht. Und die Frage, die wir heute Morgen hören dürfen, ist, was ist denn dieser Sturm in deinem Leben, in meinem Leben? Wenn du es gerade richtig gemütlich hast, dann preise den Herrn und warte nur, irgendwann kommt dein Sturm auch. Aber es könnte sein, dass die meisten von uns sagen, das mit dem Sturm, das kenne ich nur zu gut. Kann es der Sturm im Berufsalltag sein? Vielleicht derzeit die Tatsache, dass ich keinen Beruf habe, dass ich nicht arbeiten kann? Mit Mahmud suche ich seit November verzweifelt nach Arbeit. Es ist nicht einfach. wenn du nicht arbeiten kannst, sich nichts auftut? Ist das vielleicht der Sturm in der eigenen Familie? Die Corona-Zeit hat viele Familien in die Krise gebracht. Unsere Jungs sind seit 3 Monaten Schule daheim gewesen und jetzt nochmal 3 Monate Ferien. Ich meine, die lieben sich ja, aber irgendwann reicht's. Irgendwann reicht's miteinander, ich sag's euch. Aber was, wenn es euch nicht so gut miteinander geht? Wie viele Ehen sind in dieser Zeit in die Krise gekommen? Wie viele Familien in einen ganz großen Druck? Und ich bin nicht 51 Jahre verheiratet, aber wir sind 26 Jahre verheiratet. Und auch in diesen Jahren der Ehe gibt es so manche Stürme, stimmt es? Ja, geht man auch als Ehepaar durch Stürme. Und ich habe so manches Mal auch in der Ehe, in der Familie auch das Empfinden, ich versinke. Das gibt's auch. Also wir kennen das. Es kann eine Krankheit sein, dass sie plötzlich dich einholt. Es muss gar nicht Corona sein. Während alle Welt von Corona redet, gibt es ja noch die ganz normalen anderen Nöte und Krankheiten. Ist es das plötzliche Krebsleiden, das jemand hat in meiner Familie? Ja, es ist ein Sturm und der kann uns in die Angst treiben. Sie bekommen Angst, sie kommen in Not. Und ihr Lieben, das Evangelium ist jetzt, dass Jesus zwar weit weg wirkt, aber nicht weit weg ist. Der dritte Punkt nach dem Boot und nach dem Sturm ist einfach nur Jesus. Und dieser dritte Punkt, der teilt sich auf. Jesus wird zunächst einmal gesehen, aber nicht wahrgenommen. Ist doch phänomenal. In der 4. Nachtwache kommt Jesus daher. Die 4. Nachtwache ist der frühe Morgen, ist die letzte Nachtwache, die man hat. Dann begann der neue Tag. Ihr Lieben, Jesus kommt spätestens pünktlich. Aber Jesus lässt sie warten. Jesus lässt sie rudern. Jesus lässt sie erstmal miteinander schaukeln im selben Boot. Jesus kommt, ja, aber spätestens pünktlich. Ihr Lieben, auch Jesus wird in dieser Weltgeschichte, in der Kirchengeschichte kommen. Er wird spätestens pünktlich kommen. Und diese Weltgeschichte läuft darauf hin. Die stürmische Welt, in der wir unterwegs sind, läuft darauf hin, dass Jesus wiederkommt. Er wird kommen, er wird in die Nacht dieser Welt hineinkommen, er wird in die Not dieser Welt hineinkommen, er wird in die Angst dieser Welt hineinkommen. Und das Spannende ist jetzt, dass die Jünger Jesus sehen und Angst vor ihm bekommen. Sie glauben, es ist ein Gespenst. Phänomenal. Sie sehen Jesus und sie erkennen ihn nicht. Sie haben Angst vor ihm, sie schreien. Ihr Lieben, manchmal kann das Wirken unseres Herrn in unserem Leben, in unserem Kontext, unserer Umwelt so unerkennbar sein, so befremdlich. Vielleicht, weil wir gerade überhaupt nicht mehr empfänglich waren für seine übernatürliche Realität. Wir können schon gar nicht mehr glauben, dass er da ist. Vielleicht hat es mit uns zu tun, dass wir ihn nicht erkennen, aber vielleicht hat es auch mit Jesus zu tun. Wisst ihr, dass Jesus wiederkommen wird und auch in dieser Welt arbeitet in einer Art und Weise, die man oft ihm nicht zutraut? Das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, zeigt uns Christus als den Weltenrichter und zeigt uns, dass Christus in dieser Welt auch für manche Not sorgen kann und für manche Umstände und dass manches, was uns in dieser Welt Angst machen kann, durchaus auch mit Christus zusammenhängen kann. Dieser Christus ist ein Christus, den man auch fürchten kann. Ja, wenn man mit ihm nicht vertraut ist. Das ist spannend. Dieser Jesus wird wiederkommen und viele werden ihn nicht erkennen. Viele werden vor ihm schreien vor Furcht, weil wir manchmal auch entfremdet sind von diesem großen, mächtigen Herrscher Christus. Auf jeden Fall, Jesus kommt, sie erkennen ihn nicht, sie schreien vor Furcht. Aber dann öffnet Jesus seinen Mund. Und wisst ihr, das finde ich so spannend. Sie sehen ihn, aber erkennen ihn nicht. Sie hören ihn und sie erkennen ihn sofort. Woran ist Jesus erkennbar? An seiner Stimme. An seinem Wort. Woran erkennst du deinen Herrn mitten im Sturm? An seiner Stimme. Und die Frage ist, Daniel, wie vertraut bist du mit der Stimme deines Jesus? Wie vertraut bist du mit seinem Reden, mit seinem Wort? Daran erkennst du ihn. Ist das nicht tröstlich, wenn du mitten im Sturm wieder ein Wort bekommst und sagst, Jesus, danke, das habe ich gebraucht. Wie oft hat dich dein Herr in diesen letzten Stürmen aufgerichtet durch ein gutes Wort? Und hier lässt er sich erkennen, nicht nur in der Tatsache, dass er redet, sondern auch, was er redet. Er sagt, seid getrost, fürchtet euch nicht. Warum? Ich bin's. Ich bin da und ich mache den großen Unterschied. Jesus ist mitten im Sturm dabei. Sie hören ihn und sie erkennen ihn an seiner Stimme, an seinem Wort. Ego eimi übrigens ist dieses Ich bin's. Das ist diese Doppelung, die bei den Evangelisten bewusst verwendet wird, um darauf hinzuweisen, dass dieser Jesus der Gott aus dem Alten Testament ist. Der Gott, der sich Mose vorgestellt hat als der, der ich bin. Ego eimi ist eine griechische Doppelung, die es nicht bräuchte. Ego würde reichen. Aber Jesus sagt Ego eimi. Ich bin's, weil ich bin, der ich bin. Ich bin dieser Gott, mit dem du rechnen darfst, an dem du dich festmachen darfst, mitten im Sturm. Wunderbar. Und nachdem sie ihn gesehen haben und nicht erkannt, gehört, aber erkannt, kommt jetzt die Frage nach der richtigen Reaktion. Und die zeigt uns natürlich Petrus. Ist ja logisch, ja? Also der Petrus, der hat den Schnabel immer offen. Er ist der Vorlaute. Er ist der absolut Dominante unter den Jüngern. Und Jesus schmunzelt, glaube ich, und sagt, Petrus, wenn du schon immer der Erste sein musst, dann sei du jetzt auch der Erste, der der Christenheit jetzt vormacht, wie man auf sowas reagiert. Also los, mach deinen Schnabel auf, Petrus. Und so kommt Petrus her, er kann gar nicht anders. Und er sagt, Jesus, wenn du es wirklich bist, dann lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Und Jesus schmunzelte. Steht nicht da, aber ich glaube, das war so. Ja, und sagt, ganz einfach, Petrus, komm. Ich will dich nicht bremsen, komm. Und so wird Petrus jetzt in dieser Geschichte zu einem Vorbild für dich und für mich. Was machen wir in den Stürmen und in dem Gegenwind unseres Lebens, wenn wir die Stimme unseres Herrn erkennen? Wir reagieren im Glauben. Wir reagieren im Vertrauen. Und was macht der Glaube? Was macht Glaube? Was heißt Glauben? Glauben heißt, ich rechne mit Jesus und ich lasse zu, dass das, was Jesus ausmacht, auch auf mich übertragen wird. Und wenn ich sehe, dass Jesus auf dem Wasser geht, sage ich im Glauben, dann will ich auch auf dem Wasser gehen. Jesus, das, was dich ausmacht, soll mich auch ausmachen. Jesus, alles, was du bist und hast, soll sich auf mich übertragen. Das ist Glaube. Jesus, du sollst den Unterschied in meinem Leben machen. Ich habe ein sehr schönes Lied neulich entdeckt von der Natalie Grant. Vielleicht kennen manche von euch diese Sängerin. Das Lied heißt, Your presence is my weapon. Deine Gegenwart ist meine Waffe. Dass du da bist, Jesus, ist wunderbar. Und ich ergreife jetzt diese Waffe im Glauben und ich nehme das in Anspruch. Jesus, du bist da. Sei du es für mich. Lass mich tun, was du tust. Lass mich auf den Wellen gehen, auf der Angst. Lass mich Oberwasser behalten in all den Dingen, die mich runterziehen wollen. Und das tut er. Und was sagt er uns? Glaube überträgt das, was Jesus ausmacht, auf uns. Und Glaube fokussiert sich auf Jesus. Solange er Jesus im Blick hatte, konnte er auf dem Wasser gehen. Ihr Lieben, das macht uns aus als Christen, dass wir immer wieder neu diesen Glauben entdecken. Dass wir Schritt für Schritt auf Jesus sehen und auf den Wellen und auf den Ängsten gehen. Ja, die Ängste, die kommen. Übrigens, Corona ist die Zeit der Angst. Viele Menschen versinken heutzutage nicht so sehr in Krankheit, sondern in Ängsten. Und im Glauben auf Jesus dürfen wir auf diesen Wellen, auf diesen Ängsten gehen. Petrus sagt mir also, Daniel, das macht Glaube, aber dann finde ich auch sehr entspannend, dass Petrus mir noch etwas anderes zeigt. Er zeigt mir auch, wie man singt. Er zeigt mir auch, dass dieser Glaube sich Schritt für Schritt in Anspruch nehmen lassen möchte und dass er eine begrenzte Reichweite hat. Denn er geht wirklich auf dem Wasser, er geht auf den Wellen. Ihr Lieben, das macht man nicht. Man geht nicht auf dem Wasser, außer man hat Jesus. Er macht das Unmögliche wahr im Glauben an Jesus. Das ist möglich für den, der glaubt. Aber dann hat dieser Glaube eine begrenzte Reichweite. Plötzlich sieht er nicht mehr Jesus, sondern er nimmt den Sturm und die Wellen wahr, als ob die vorher nicht da gewesen sind. Das passiert ja immer wieder, mitten im Glauben, dass du merkst, plötzlich werden die Wellen größer und werden die Stürme gefährlicher und ich sehe etwas, was vorher im Glauben gar nicht zu sehen war. Er sieht den Sturm und er fängt an zu versinken. Und Petrus sagt mir, Daniel, ja, bei all deinen Glaubenserfahrungen, bei all den Erfahrungen, die du mit diesem großen Jesus immer wieder gemacht hast, du wirst immer wieder auch merken, dass du drohst zu versinken, wenn der Glaube an seine Grenze kommt. Finde ich sehr ermutigend, weil ich bin meistens nicht so ein Hero wie dieser Petrus. Ich bin meistens der zweite Petrus, der versinkt. Und ich weiß um viele, auch Christen, die versinken in ihren Ängsten, die versinken in ihren negativen Prognosen, die versinken in ihren Depressionen. Viele heutzutage sind belastet. Ihr Lieben, das trifft uns als Menschen genauso wie jeden anderen. Wir sind nicht anders, nicht besser. Wer anders ist und wer besser ist, ist nur dieser Jesus. Das lerne ich von Petrus. Dieser Glaube will Schritt für Schritt in Anspruch genommen werden. Das ist kein Automatismus, einmal aus dem Boot, immer auf dem Wasser. Nein, das willst du jeden Tag neu wagen und oftmals mehrfach am Tag. Du kannst am Morgen aufstehen und sagen, ich stehe über allem und am Nachmittag versinkst du. Und ganz neu darfst du sagen, Jesus, ich brauche dich. Ihr Lieben, und das sagt mir Petrus auch. Es ist keine Schande, Jesus nötig zu haben. Er versinkt. Und was tut er? Er tut genau das Richtige. Herr, hilf! Kyrie eleison! Jesus, hilf mir, ich brauche dich! Das ist keine Schande, das beten zu müssen. Das ist unsere Würde, ihr Lieben. Es ist unsere Würde, dass wir diesen Jesus nötig haben. Das macht den Christen aus. Und Petrus macht mir das vor. Er versinkt und im Versinken ruft er, Jesus, ich brauche dich. Und Jesus sagt, habe ich gewusst. Ganz ruhig. Er sagt, komm, reicht ihm seine Hand. Vielleicht willst du nur diese Geste mit nach Hause nehmen. Nur diese Geste mit in die Woche nehmen. Jesus ist da und er wird dir helfen. Er nimmt dich wieder und stellt dich wieder aufs Wasser. Er hilft dir so gern. Er hört unsere Bitte so gern. Er hilft ihm, er ergreift ihn und dann sagt er einen Satz zu Petrus, der vielleicht zunächst mal wie ein Vorwurf klingt. Ich finde, das ist eher das Fazit eines guten Lehrers. Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Petrus, ich möchte gerne, dass du aus dieser Erfahrung eine Lektion lernst, dass du aus dieser Erfahrung lernst, was zu lernen ist. An mir soll es nie scheitern, es ist die Frage deines Glaubens. Und dein Glaube, der darf immer mit mir rechnen, aber ich möchte gern, auch wenn du schon versunken bist, dass du daraus lernst. Und das ist unser Herr, der auch die Nöte und auch die Misserfolge unseres Lebens, auch den Unglauben meines Alltags nutzen möchte, um zu sagen, Daniel, lern deine Lektion. Auf den Glauben kommt es an. Petrus, zweifle nicht. Glaube, darum geht's. So schön, was man hier erkennen an Jesus und an Petrus, und das darf für dich und für mich gelten. Und sie traten in das Boot, lesen wir, und der Wind legte sich. Nach dieser Erfahrung, die die anderen Jünger ja irgendwie neben dem Sturm noch miterlebt hatten und gar nicht glauben konnten, was sie da sahen, kommen die beiden Männer jetzt ins Boot. Und ist das nicht schön? Da, wo Jesus wieder im Boot mit den Jüngern sitzt, legt sich der Sturm. Da, wo Jesus in die Mitte deines Lebens und in die Mitte der Gemeinde kommen darf, da dürfen die Stürme zur Ruhe kommen, die inneren Stürme und die äußeren. Meistens zunächst die inneren und dann auch die äußeren Stürme. Der Wind legte sich. Vor diesem Jesus muss der Wind sich beugen. Vor diesem Jesus muss der Sturm sich beugen. Und was der Wind tut und was der Sturm tut, das tun die Jünger auch. Vor diesem Jesus kann man sich nur verbeugen. Vor diesem Jesus kann man sich nur verneigen und die Jünger warten nicht, bis sie am anderen Ufer sind und sagen, in der Ewigkeit werden wir ihn mal anbeten. Irgendwann, wenn wir am sicheren Ufer angekommen sind, dann machen wir einen Gottesdienst. Nein, im Boot mittendrin, da wo sie sind, verbeugen sie sich, fallen sie vor ihm nieder. Ich weiß gar nicht, wie groß das Boot war, ja, dass sich alle 12 da verbeugen, vor ihm niederfallen konnten in einer orientalischen Manier, alle auf ihr Angesicht. Weil sie haben eins verstanden, dieser Jesus, dem gehört alle Ehre, dem gehört alle Anbetung, dem gehört alle Hingabe. Dieser Jesus, der ist einfach zu groß, um ihn nicht anzubeten. Und sie kommen zur Anbetung und sie kommen zu einem Bekenntnis. Damit endet die Geschichte. Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Wir haben heute Morgen noch im Auto gesprochen mit meinem lieben Freund, dass viele Jesus noch als Propheten sehen. Aber dass Jesus mehr ist als ein großer Prophet, sondern dass Jesus Gottes Sohn selber ist. Er ist nicht nur ein Prophet. Sie sagen, du bist tatsächlich Gott. Gottes Sohn. Alle anderen Propheten müssen sich verneigen vor dir. Jesus. Und die Frage ist für mich, wie kommt unsere Welt heute zu diesem Bekenntnis? Wie kommt dein Umfeld, wie kommt deine Familie zu diesem Bekenntnis, ihr Lieben? Das ist das, was Jesus hören möchte aus dem Munde aller Menschen. Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Eines Tages werden sich alle Knie vor ihm beugen. Eines Tages werden alle ihn ehren als das, wer er wirklich ist. Aber Jesus sagt, lass es nicht zu spät werden. Tu es jetzt. Bete ihn an. Beug deine Knie und erkenne ihn an. Bekenne ihn als Sohn Gottes. Und die Frage für mich ist, wie werden das Menschen um uns herum tun können? Wie kommen sie zu dem Ergebnis? Antwort ist, indem sie zuschauen, wie du diesen Jesus in deinem Sturm zulässt. Unsere Erfahrung im Alltag wird zu einer Botschaft für andere. Warum sage ich das? Weil die Erfahrung der Jünger damals zu einer Botschaft für Jünger heute wird. Wir lernen aus dem, was sie damals mit Jesus erlebt haben. Andere Menschen um uns herum lernen aus dem, was wir mit Jesus erleben. Lass dein Leben zu einer kraftvollen Botschaft werden für eine Welt, die in ihrer Angst versinkt, in ihrer Not versinkt und die nur einen nötig hat, diesen Sohn Gottes, Jesus Christus. Und deshalb geht es zurück auf uns. Es ist eine Frage zwischen dir und deinem Herrn und die Frage kann man aufteilen in verschiedene Fragen. Was sind meine Stürme? In welchen Stürmen bin ich gerade unterwegs? Stell dich dazu, benenne sie, verdränge sie nicht. In welchen Tiefen drohe ich zu versinken? Sei ehrlich über die Ängste, in denen du versinkst. Sei ehrlich über die Depression, in der du drohst zu versinken. Sei ehrlich über den Zweifel, in dem du vielleicht auch drohst zu versinken. Benenne es. In welchen Tiefen drohe ich zu versinken? Auf welchen Wellen, auf welchen Ängsten und Gefahren will ich gehen? Wo will ich Jesus ganz konkret in Anspruch nehmen und sagen, Jesus, dieser Angst zum Trotz, wenn du es bist, lass mich gehen. Welcher Angst willst du ganz bewusst trotzen? Und die andere Frage ist, mit wem weißt du dich im selben Boot? Wo sind Menschen, mit denen du beten und hoffen und singen und glauben kannst? Auch das ist in Jesu Konzept so vorgesehen, dass wir nicht alleine rudern müssen. Wir sind in ein Boot gesetzt. Und das ist das Geschenk von Gemeinde, von Gemeinschaft. Es muss nicht immer der Sonntag Gottesdienst sein. Es kann auch anders gestaltet sein, in der Woche, in einer Zweierschaft, in einem Hauskreis, wie auch immer. Aber sorge dafür, dass du nicht alleine ruderst und betest und glaubst, sondern lass dich von Jesus in ein Boot setzen mit anderen. Dafür hat er uns berufen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du da bist. Wir danken dir, dass dein Wort wirkt und redet und dass du auch heute Morgen durch dein gutes Wort zu uns ganz persönlich redest. Und ich weiß nicht, Herr Jesus, auf welchen Boden das heute Morgen fällt, das weißt du. Du kennst uns, du kennst unsere Stürme, du weißt, wie wir diese Fragen beantworten würden. Und ich bete darum, Herr, dass du unseren Glauben stärkst, unseren Glauben erneuerst. Auf deine Gegenwart, unseren Glauben an deine Hand, die ausgestreckt ist. Unseren Glauben an deine Möglichkeiten inmitten unserer Unmöglichkeiten. Jesus, danke, dass du auch unsere Anbetung wächst und dass du alles Vertrauen wert bist. Dir zur Ehre, Herr Jesus Christus. Amen.